Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Seminar Reconnect wird wieder stattfinden vom 6. bis 8. Dezember 2024 im wunderschönen Wildlandhaus bei Hannover. Ein Wochenende werden wir gemeinsam verbringen, moderne Tools des Biohackings kennenlernen, aber auch uralte Werkzeuge. Längst vergangenes Wissen, das wir wieder in unsere moderne Welt einbauen können, mit dem Ziel eines gesünderen und nachhaltigeren Umgangs mit uns selbst, unserer Mitwelt und mehr Fokus, Klarheit und Resilienz im anstrengenden Arbeitsalltag. Alle Infos zu diesem Seminar findest du im Link in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Und jetzt geht's los.
Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Das ist die Heldenstunde. Hier ist dein Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich wie immer mega, dass du wieder am Start bist. Meine Heldin heute hat physische Geografie studiert, ist Bodenwissenschaftlerin und die Autorin des Buches Die Stimme des Bodens. Außerdem ist sie Bodenbotschafterin. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Sonja Medwetzki.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du diesem unterirdischen Thema eine kleine Bühne in deinem Podcast widmest.
Ja, der Boden ist ja schon lange ein Herzensthema von mir, sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Und unser Gespräch steht gleich unter mehreren guten Sternen. Zum einen hat der Postpaketbote 5 Minuten vor Podcast-Start heute geklingelt und nicht wie normalerweise während des Gesprächs. Also das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich freue mich sehr, 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 mit dir über das Thema Boden zu reden. Es ist warm draußen, es ist drückend. Ich habe mir hier ein schönes alkoholfreies Bier eingeschenkt. Und wenn man so auf der Achtsamkeitsstufe Level 1 bereits spielt, dann wertschätzt man vielleicht das die schöne Farbe von dem Getränk oder die Schaumkrone oder diese leicht perlenden, prickelnden Bläschen, die da an die Oberfläche steigen. Man erfreut sich vielleicht an der Kühle und am Geschmack des Getränks, aber man denkt nicht zwingend an Boden, liebe Sonja. Inwiefern spielt denn Boden eine Rolle bei Bier oder in meinem Fall alkoholfreiem Bier?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Da denken wir ganz häufig nicht dran, wenn es um leckeres Essen oder leckere Getränke geht oder eine kühle Erfrischung. Wenn wir aber das Gedankenexperiment haben, was wäre, wenn wir keine Böden hätten? Genau dann hätten wir eben auch fast nichts mehr auf unseren Tellern und nichts mehr in unseren Gläsern. Denn der Boden ist buchstäblich die Grundlage von allem. Also dort wächst alles, was wir brauchen, alle Zutaten, um ein leckeres Bier zu brauen, um ein leckeres Essen zuzubereiten. Und das machen wir uns häufig viel zu wenig bewusst. Diese Selbstverständlichkeit, dass der Boden halt immer da ist und immer die Grundlage ist, zum Beispiel für unsere Lebensmittel.
Wenn wir über Boden sprechen, es gibt ja nicht, und das wurde mir auch nochmal so wunderbar klar in deinem Buch, es gibt ja nicht den Boden. Es gibt ja ganz verschiedene Ausprägungen von Boden. Aber wenn du jetzt als Botschafterin und Expertin von Boden gefragt wirst, was ist denn Boden genau? Wie würdest du das möglichst einfach in Worte kleiden?
Das ist eine spannende Frage. Was ist eigentlich Boden? Mit der Frage starte ich häufig auch bei meinen Veranstaltungen. Da ist sich auch die Wissenschaft, also es gibt nicht die eine Definition. Es gibt viele verschiedene, mal ausschweifend wissenschaftlich, also wirklich in die Tiefe dann. Ich würde es vielleicht so runterbrechen, dass Boden vor allem lebendig ist. Denn das ist ein Aspekt, der, glaube ich, auch vielen nicht bewusst ist, dass dieser häufig braune Haufen unter unseren Füßen eben so viel Leben in sich birgt und immer eine bunte Mischung ist. Du sagtest es schon, es gibt nicht den einen Boden, sondern ganz viele verschiedene sogenannte Bodentypen, also die Gesamtheit eines Bodens, die unter unseren Füßen vorhanden ist. Und darin enthalten auch unterschiedliche Bodenarten. Das ist auch, sind zwei Begriffe, die ab und zu manchmal durcheinander gehen. Der Bodentyp, also als Eselsbrücke, wie der menschliche Typ, also welcher Typ steht komplett vor mir, also vom Kopf bis zum Fuß, was macht diesen Boden aus? Und die Bodenart, das ist das, was man mit den Händen auch wirklich begreifen kann. Es gibt sandige Böden, es gibt tonige Böden, also schwere Böden und leichte Böden im Volksmund häufig auch. Und die sind eben ganz maßgeblich geprägt durch die Bodenart, also die Größe der Krümel, aus denen sich ein Boden zusammensetzt.
Also da kann man, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes tief eingraben sich in das Thema. Und uns begegnen ja, wenn wir in unserem Alltag jetzt so sind, begegnet uns der Boden innerhalb von Gebäuden ja erstmal gar nicht, denn der Boden ist versiegelt. Wir sprechen dann vom Fußboden natürlich, aber das ist natürlich nicht der Boden der Gemeinde, sondern der Boden unten drunter. Und auch ich sitze hier in einem kleinen Haus mit einem Fundament und unten drunter ist natürlich Erde, ist natürlich Boden. Und die Frage ist, wann wird der jemals wieder das Licht der Welt erblicken? Wahrscheinlich, wenn das Haus irgendwann mal abgerissen wird. Und so lange ist der eigentlich unter dieser Bodenplatte versiegelt. Überlebt der das eigentlich gut, wenn das Häuschen jetzt, sagen wir mal, 50, 60, vielleicht 100 Jahre steht? Ist der dann noch genauso, wie er war, oder verändert er sich da?
Bevor gebaut wird, wird ihm sozusagen schon ein wesentlicher Teil weggenommen. Also der Boden besteht, wenn man von oben nach unten schaut, an der Oberfläche aus dem sogenannten Mutterboden, also der Oberboden. Das ist ja ungefähr 20, 30 Zentimeter, die meistens dunkelbraun gefärbt sind, wo auch viel Humus, also organisches Material, drin gespeichert ist und wo auch der Großteil des Lebens drin stattfindet. Und bevor gebaut wird, wird dieser Oberboden abgetragen. Also der ist auch gesetzlich geschützt, da baut man nicht drauf. Und da, wo das Haus nachher steht, das ist dann sozusagen nur noch häufig der geologische Untergrund. Also wenn jetzt Geologen zuhören und Bodenkundige, das ist auch immer so eine feine Grenze, wo ist die Geologie und obendrauf sitzt die Bodenkunde. Und das sind meistens so 1-2 Meter. Und je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist, wie tragfähig ein Boden auch ist, muss vielleicht im Vorfeld auch Boden, also tiefer ausgetauscht werden oder durch stabileren Boden ersetzt werden, damit das Haus eben nachher auch stabil steht. Also da ist das auch eine Funktion des Bodens, Baugrund sein, eben stabiler Untergrund. Wir wollen ja auch einen stabilen Untergrund haben mit unseren Häusern und Wohnungen. Aber das ist natürlich für die natürlichen Bodenfunktionen nicht die attraktivste Aufgabe, die der Boden für uns übernehmen kann. Ohne Frage auch wichtig, aber der Boden kann eben auch viel, viel mehr. Und wenn eben durch bauliche Maßnahmen so viel verändert wurde, ist der Boden längst nicht mehr so, wie er früher einmal war. Man kann es dann wieder rekultivieren. Das wird auch beispielsweise bei großen Baumaßnahmen, Tagebauten beispielsweise, gemacht. Dann kommt wieder Bodenmaterial, wird angekarrt und oben wieder Oberboden drauf ausgebreitet. Das ist aber dann ein menschgemachter Boden. Und der funktioniert nicht von heute auf morgen genauso, wie er es früher getan hat.
Du hast ja schon gesagt, Boden definiert sich im Grunde genommen dadurch, dass er lebendig ist. Ich glaube, ich habe im Zuge meiner Zahlen, die ich mal bei der Safe Soil Bewegung gesehen habe, von Sadhguru, einer meiner Lieblingsspirituellen Lehrer, war, glaube ich, immer die Rede davon, dass in einem Teelöffel Boden mehr Leben drin ist, als es Menschen auf der gesamten Erde gibt. Wir reden da von Mikroorganismen. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Ich meine, ein Teelöffel, das ist ja unglaublich. Und das fand ich so ein schönes Bild, das hat mir auch so klar gemacht, was für ein Reichtum, was für ein Universum da jeden Tag vor unserer Nase ist und wir nehmen das gar nicht wahr. Warum haben wir so eine oder einfach keine Beziehung zum Boden? Und sind wir, das vielleicht noch, man soll ja immer nur eine Frage stellen, aber sind wir in unserem Kulturkreis vielleicht besonders entwurzelt, was das Thema Boden angeht? Gibt es da Kulturen, die das bisschen mehr wertschätzen oder sich vielleicht auch gar nicht so weit getrennt haben davon?
Ja, die Verbindung zum Boden, die geht natürlich immer weiter, entfernt sich immer weiter, je weiter wir uns auch modernisieren und natürlich auch Abstand zwischen uns und dem Boden bringen. Aber diese Lebendigkeit des Bodens, das ist wirklich, du hast es angesprochen, ein Teelöffel oder eine Handvoll Boden, meistens ist es dann der Oberboden, da ist mehr Leben drin, als wir Menschen auf der Erde haben. Und das, man kann es sich gar nicht vorstellen, was da unten für ein Gewusel herrscht. Und ein Großteil der unterirdischen Bevölkerung ist auch noch gar nicht entdeckt. Also man weiß, es gibt unheimlich viele Bakterien, Pilze, dann auch kleine Käfer und Würmer. Also da ist wirklich die unterirdische Community extrem groß. Und man hat vor kurzem auch, eine Schweizer Studie ist da rausgekommen, festgestellt, dass beim Stichwort Artenvielfalt und Biodiversität, wo man ja vielleicht eher so in Richtung Regenwald denkt, dass da der Hotspot ist, nein, der Boden ist der Hotspot dafür. Denn fast zwei Drittel aller Arten leben entweder ihr ganzes Leben im Boden oder zumindest in einem Stadium und haben eben diesen ganz wichtigen Lebensraum Boden mit in ihrem Lebenszyklus dabei. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten viele von den Bodenbewohnern gar nicht sehen können. Es gibt natürlich ein paar große, niedliche, flauschige Vertreter, also das Kaninchen oder der Dachs und Fuchs, also die zum Beispiel, die da auch ihre Höhlen drin bauen. Die Hummel gehört noch mit dazu. Mhm. Das sind noch so Tiere, bei denen wir Emotionen aufbauen. Und wenn es aber dann in die Welt der Käfer, Spinnen, Ameisen, die kleinen Krabbeltiere geht, Bärtierchen, dann wird es schon spezieller. Man muss entweder ganz genau hingucken oder auch ein gewisses Faible dafür mitbringen, dass man auch gerne mal durchs Mikroskop schauen möchte. Aber dann sieht man eben, wie viel da unten auch los ist. Auch gerade Stichwort Netzwerk. Also da kann man sich vom Boden wirklich eine große Scheibe abschneiden. Aber das macht es eben so schwer. Mit dem bloßen Auge, wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind, sehen wir dieses Leben meistens gar nicht. Wir sehen es indirekt, denn die Vielfalt an der Oberfläche, die wir ja häufig dann bei einem schönen Wald oder eine schöne blühende Wiese wahrnehmen, das ist immer ein Spiegelbild von der Vielfalt im Untergrund. Wenn ein Boden komplett, sagen wir mal, nicht lebendig ist, dann ist auch die Oberfläche nicht lebendig. Und in einem gesunden, natürlichen Zustand ist die Bodenoberfläche auch immer bedeckt. Also da sieht die Natur zu, dass da immer eine Pflanzendecke drauf ist. Wenn man im Wald unterwegs ist, wird das besonders deutlich. Irgendein Kraut wächst meistens da drauf. Und genau das macht uns häufig dann im heimischen Garten manchmal auch ein bisschen Kummer, wenn da so viele wilde Kräuter wachsen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt dort gesät haben. Aber die Natur bestrebt eben immer diesen Zustand, dass die Bodenoberfläche bedeckt ist, einfach auch als natürlicher Schutz. Aber dadurch haben wir den Boden eben auch optisch gar nicht so häufig im Fokus. Und ihm fehlt eben dieser, ja, das wird häufig in der Bodenwelt zitiert, dieser Kuschelfaktor. Der fehlt eben auch. Also so ein flauschiger Pandabär oder ein stattlicher Tiger, die haben natürlich eine ganz andere Publikumswirkung, als wenn da ja jetzt die kleine Kellerassel vorbeikrabbelt oder irgendeine Schnecke oder eine Ameise oder eine kleine Bazille. Da muss man natürlich ein bisschen mehr ausholen, um da eine gute, ja, spannende Story drumherum zu schreiben.
Also den Kleinen fehlt so ein bisschen die Lobby. Und ich habe gerade ein bisschen zurückgedacht, Tier- und Naturfilme, auch gerade so in meiner Kindheit, das waren natürlich auch immer die spektakulären Tiere oder die einen besonders großen, du hast eben so schön gesagt, Kuschelfaktor haben, ne? Schönes Fell, majestätische Ausstrahlung oder eben besonders groß, wie die afrikanischen Tiere. Aber wer hat denn, ich weiß nicht, ob es in der Zeit, in der ich Kind war und Tier- und Naturdokumentation schon gesehen habe, ob ich da jemals was über, bei Löwenzahn wahrscheinlich. Löwenzahn war dann wahrscheinlich auch mal, ne, was über den Boden mit dabei. Fängt ja auch sozusagen an mit dem Löwenzahn, der den Betonboden durchbricht und sozusagen wieder zeigt die Macht der Natur, die sich sozusagen ihren Platz zurückerobert, ist ja geradezu sinnbildlich. Ich habe eben auch natürlich noch an den Maulwurf gedacht, der ja im heimischen Garten ja auch überhaupt nicht gewollt ist. Und was für ein tolles Tier. Was ich nicht wusste, was ich auch aus deinem Buch erst gelernt habe, ist, also mich würde es nicht, wenn wir einen Maulwurf hätten, ich fände es mega geil in unserem Garten, mich würde es überhaupt nicht stören. Aber ich wäre wahrscheinlich auch bestrebt gewesen, die Hügel zumindest abzutragen. Allein schon, dass ich dann vernünftig mit meiner Handsense da durch kann. Und dabei sollte man eben, und das habe ich auch in deinem Buch gelernt, die Gänge frei halten, weil er es bestrebt, dass immer frische Luft reinkommt. Und wenn wir das zumachen oder gar der erste Gedanke wäre, mit der Schaufel auf den Hügel draufhauen, dass er da nicht mehr kommt, dann baut er halt woanders wieder einen Hügel, damit da eben wieder frische Luft. Es ist so logisch, ne? Und man macht ja, wenn man das halt will, instinktiv irgendwie dann das Falsche. Und deswegen ist es auch so toll, dass du das alles schreibst in deinem Buch. Ich habe zum Beispiel auch mein Herz für Asseln entdeckt. Also ich meine, ich bin ja sowieso Ja, ich bin ja sowieso ein achtsamer Typ, selbst bei Asseln, ne? Aber ich habe neulich, so Randsteine aus dem Garten versetzt und unter jedem Stein war so eine kleine Asselfamilie. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt vor 10 Jahren die Achtsamkeit besessen hätte, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme diesen Stein und drehe den erstmal um, damit die Asseln in Ruhe umziehen können. Das habe ich gemacht und dann habe ich geguckt, dann waren die alle weg und dann habe ich die Steine weggenommen. Also das hast du schon alles bei mir ausgelöst mit dem Buch. Und ich finde es schön, weil wir so wenig Kontakt zu den Dingen haben, weil da krabbelt was, ne? Das ist, das Erdreich ist was Dunkles, das ist uns was Fremdes und vielleicht spielt da sogar unterbewusst auch die Angst vorm Tod eine Rolle. Also wir wissen ja alle, wir gehen irgendwann wieder in die Erde zurück, wir kommen aus der Erde, wir gehen in die Erde zurück und der Tod ist ja auch in unserer Kultur etwas, was wir wahnsinnig gerne wegschieben und wahnsinnig gerne verdrängen, aber da ist ja das Wort Beerdigung schon drin. Und auch über den Friedhofsboden hast du einiges Schönes geschrieben in deinem Buch.
Ja, das ist ein ganz, auch ein wichtiger Teil unseres Lebens. Also in dem Buch, vielleicht können wir das nochmal für die Leute vor den Lautsprechern nochmal kurz erläutern. Also in dem Buch kommt der Boden ja persönlich zu Wort. Also er spricht sozusagen aus seiner Perspektive. Mhm. Und das soll natürlich auch einfach die Hemmschwelle so ein bisschen runtersetzen, sich überhaupt mit dem Thema Boden zu beschäftigen. Denn das kriege ich natürlich auch mit als Bodenwissenschaftlerin. Wenn ich erzähle, was ich so mache, dann werde ich oft mit großen Augen angeguckt, Boden, ne, was kann man denn damit machen? Und wenn man aber dann anfängt und drüber nachdenkt, wie viel Alltagsbezug der Boden wirklich hat für uns Menschen, dann kommt man so ein bisschen rein ins Thema. Und das geht im Prinzip vom Sandkasten bis, wie du sagst, zum Friedhof. Und wir sind eben Teil dieses Kreislaufs. Also letztendlich wie das Blatt im Wald, was seinen Kreislauf hat, haben auch wir Menschen einen Kreislauf. Und wir gehen in die Erde zurück, wenn man so will. Also wir sind ja, wenn man es wirklich runterbricht auf die Bausteine des Lebens, sind wir zum Großteil auch aus Boden, Nährstoffen geformt. Mhm. Und am Ende unseres Lebens werden wir auch in diese Bausteine wieder zerlegt. Da spielen natürlich auch die ganzen Bodenlebewesen da ihre Rolle und werden dann wieder Teil des Ganzen. Und das ist natürlich beim Friedhof ein Thema. Bei dem Kapitel habe ich auch wirklich sehr, sehr lange dran gefeilt, wie ich die Formulierung finde, weil es natürlich einfach ein hochemotionales Thema ist, aber letztendlich auch ein ganz natürliches Thema. Und gerade in unserer Kultur tun wir uns damit ein bisschen schwer, da auch einfach mal hinzuschauen und drüber zu sprechen, was auf dem Friedhof, also welche Rolle der Friedhofsboden da letztendlich auch spielt und auch die Qualitäten eines Bodens. Wenn man jetzt mit einem Friedhofsgärtner spricht, der wird da ein Lied von singen können, wie wichtig es ist, was für eine Bodenart zum Beispiel auf einem Friedhof vorhanden ist, was für ein Bodentyp, wie das Wasser entfernt ist, eben dieses Zusammenspiel mit der Natur. Und da gibt es, ich glaube, viele andere Kulturen, die da einfach näher am Boden dran sind. Und das kann aber, glaube ich, auch ein Stück diese Angst nehmen und dieses Unwohlsein, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Und dadurch, dass der Friedhofsboden selber zu Wort kommt, kann man in dem Buch einfach auch eine etwas andere, distanziertere Position dazu einnehmen, was aber auch eine ganz spannende Perspektive ist.
Total. Ich habe bei den Recherchen und der Vorbereitung auf unser Gespräch sogar entdeckt, dass es eine neue Art der Beerdigung gibt, die dann Reerdigung heißt. Weißt du schon? Die Reerdigung, das war für mich was völlig Neues. Und finde ich aber richtig nice. Also um es mal kurz zu erklären, ich habe es nur überflogen. Aber statt dass man im Boden beerdigt wird und dort, und das steht auch in deinem Buch, da will ich jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Leute soll es ja lesen, aber auch da müssen ja gewisse Bodenkräfte zusammenspielen und gewisse Zusammensetzungen haben, damit der Verwesungsprozess überhaupt so stattfinden kann, wie er stattfinden soll. 20, 25 Jahre hat man meistens so ein Grab und dann soll das ja eigentlich auch alles abgeschlossen sein. Und das funktioniert aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Deswegen spielt der Boden da so eine große Rolle. Aber diese Reerdigung, da kommt man in einen Kokon mit Stroh und einigen anderen Pflanzen. Und dann sind die körpereigenen Mikroorganismen und die Mikroorganismen in diesen Pflanzen, die zersetzen dann den Körper und bilden aus dem Körper wieder neuen Humus, also wieder neue fruchtbare Erde. Und das finde ich Das finde ich richtig nice, den Gedanken. Am Ende bleiben nur die Knochen übrig und die Zähne, das wird dann zermahlen. Und da denke ich mir, ach, das ist doch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Diese Erde, die dann übrig bleibt, die kann man dann natürlich auch, weiß nicht, ob man es muss oder kann oder darf oder soll, an einem Grab sozusagen platzieren. Und die Idee war dann eben, dann da die Lieblingspflanze oder die Lieblingsblumen des Verstorbenen, dann, die dann aus dieser Erde, die aus dem Körper entstanden ist, wieder wachsen. Das finde ich so schön, da kriege ich sogar Gänsehaut gerade, wenn ich so dran denke, weil das macht so diesen Kreislauf. Und dann hat man auch so, wenn man, ich finde, also mir geht es zumindest so, wenn man da so drüber nachdenkt, hat man so das Gefühl, ja, mein Körper ist vielleicht nicht mehr da, aber das Leben, die Basis, die geht auf jeden Fall weiter. Und das ist ja auch, das kann ja voll der schöne und tröstende Gedanke irgendwie sein.
Total. Also, dass man da eine schöne Pflanze oder einen Baum dann wachsen lässt und dann hat man da einfach auch nochmal einen ganz anderen Bezug und auch dieser geschlossene Kreislauf, der da ganz, ganz sichtbar wird, auch in relativ kurzer Zeit. Das ist ja das Schöne bei der Reerdigung, dass man eben nicht diese Jahre hat, bis der Körper wieder Teil des Bodens geworden ist, sondern das geht ja in wenigen Wochen tatsächlich auch. Und das kommt ursprünglich aus den USA und ist jetzt seit einiger Zeit auch in Deutschland. Ist nicht ganz einfach, das mit den momentan noch geltenden Regelungen alles von heute auf morgen umzusetzen. Aber die sind da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach das als weitere Option auch zu ermöglichen.
Ja, ich wäre da potenzieller Kunde. Aber chronologisch sind wir jetzt schon ans Ende gesprungen, ans Lebensende. Gehen wir mal an den Lebensanfang, weil das ist ja wirklich auch so die Phase, wo wir als Kinder also völlig voller Freude uns mit dem Thema Boden beschäftigen, sei es im Sandkasten, auf dem Spielplatz oder man spielt im Schlamm, die Mutter schreit hysterisch, weil das nagelneue T-Shirt schon wieder, ne, oder also man liebt es ja einfach, oder auf dem Bolzplatz, ne, wenn es ein bisschen geregnet hat, habe ich es einfach geliebt zu grätschen. Und wenn man dann so richtig in den Matsch fliegt, ich meine, was gab es denn Schöneres? Also da haben wir ja wirklich Kontakt zu Boden. Aber irgendwie bringt es die Kultur ja auch mit, uns das dann abzuerziehen. Also wir werfen uns als Erwachsene ja, weiß nicht, ob du das so in deiner Freizeit machst als Bodenkundschafterin, aber man macht es ja relativ selten bis gar nicht. Das ist eigentlich schade.
Ja, macht immer noch Spaß, auch als Erwachsene. Das, aber klar, am Anfang, als kleines Kind ist man natürlich so frei von allen Sorgen und ganz egal, ob die Klamotten jetzt dreckig werden, das ist ja auch, mach dir nicht die Hände dreckig. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der das Image des Bodens nicht gerade nach oben schiebt, wenn es immer mit Dreck und Schmutz und diesen ganzen Dingen in Verbindung gebracht wird. Und je älter wir werden, desto mehr entfernen wir uns dann auch vom Thema Boden, weil viele auch dann einfach keinen Bezug mehr dazu haben. Es gibt ein paar Berufe, die bleiben wirklich am Boden dran. Also wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, im Garten, im Forstbereich, auch auf der Baustelle, also Leute, die einfach wirklich mit diesem Element Erde zu tun haben, die haben dann noch eine ganz andere Verbindung. Aber ja, ich habe jetzt auch viele Jahre im Ingenieurbüro gearbeitet. Da habe ich natürlich auch Bezug zu den Baustellen und den Baustellenböden dort. Aber man sitzt viel in Büros, man sitzt am Schreibtisch vor dem Bildschirm. Und ja, da ist der Bodenfokus kaum vorhanden. Und dann kann man halt schön immer wieder Impulse setzen, so, was hast du zum Beispiel heute gefrühstückt? So. Und das ist ja bei dir auch. Du hast ja momentan sehr schöne Frühstücksfotos manchmal bei dir auf Social Media. Und da habe ich auch manches Mal schon gedacht, ja, so, leckere Haferflocken, leckere Früchte. Und das ist auch wieder dieser Punkt. Ohne Böden sähe da der Teller relativ leer aus. Und über das Kulinarische kriegt man die Leute dann auch nochmal wieder. Wenn man dann wirklich einmal so die Gedanken ins Rollen bringt, was wäre, wenn? Und das ist eben auch so ein großer Punkt oder auch so ein Schlagwort, was in der letzten Zeit immer mehr durch die Medien geht. Die Bodengesundheit, die eben ganz eng auch mit unserer menschlichen Gesundheit verknüpft ist. Denn wir wollen natürlich jeden Tag leckere, gesunde Lebensmittel haben, aber dafür brauchen wir eben auch gesunde Böden.
Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns ein bisschen vielleicht zum Thema Landwirtschaft auch bringt. Das ist natürlich ein heikles Thema, weil ich möchte kein Landwirt sein. Ich beneide sie nicht. Als ich angefangen habe mit der Heldenstunde und über Böden und über Nahrungsmittel und über viele Dinge angefangen habe zu recherchieren, war meine Sympathie gegenüber der Landwirtschaft nicht allzu groß. Aber das ist in den letzten Jahren peu à peu immer weiter gewachsen und mein Respekt ist immer weiter gewachsen, weil mir klar wurde, ey, diese Frauen und Männer, die da draußen auf ihren Traktoren sitzen, das sind die, die unsere Lebensmittel auf den Tisch bringen. Und da tut sich ja auch sehr, 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 sehr viel. Also zum Beispiel Stichwort regenerative Landwirtschaft. Man weiß immer mehr, dass zum Beispiel das Pflügen des Bodens nicht unbedingt immer eine gute Idee ist, weil dann die Mikroorganismen vom Boden nach oben getreten werden, sind dann dem Sonnenlicht ausgesetzt, die sterben dann, die Bodenqualität nimmt ab. Und natürlich wissen Landwirte und Landwirtinnen auch selbst, dass sie auf die Bodenqualität angewiesen sind. Auf der anderen Seite, wenn ich hier rausgucke, sind immer mehr Neubaugebiete oder auch immer mehr Industrie, Gewerbegebiete, da sprießen die Hallen, die großen Produktionshallen nur so aus dem Boden. Und die Landwirtinnen und Landwirte verlieren auch immer mehr Land, auf dem sie anbauen sollen. Und mit immer kleinerer Fläche bei immer mehr Menschen immer mehr Lebensmittel erzeugen sollen, also auch ein immer größerer Druck wird. Und dabei auch gleichzeitig darauf achten, dass sich der Boden vielleicht nicht nur auslaugt, sondern im besten Fall sogar wieder regeneriert und wieder besser wird. Was für eine gigantische Aufgabe. Bist du da mit vielen Leuten im Gespräch? Hast du da das Gefühl, da tut sich einiges?
Da tut sich einiges. Also ich komme selber gebürtig vom Bauernhof und mein Bruder führt den Hof auch weiter. Und von daher kriege ich natürlich mit, wie groß der Druck da auch ist. Und auch häufig viele vorschnelle Urteile gefällt werden. So, es gibt dann total. Ja, oder gab es früher ja auch dann biologischer Anbau versus konventioneller Anbau und viel Schwarz-Weiß-Malerei. Und wenn man mit den Landwirten spricht, dann ist es in der Regel so, dass die ihre Böden auch sehr gut kennen und sehr gut wissen und darum bedacht sind, mit dem Boden gut umzugehen. Das ist schließlich auch ihre Erwerbsgrundlage. Das ist ja Dreh- und Angelpunkt. Von daher sind die darauf angewiesen, gut mit den Böden umzugehen. Und auf der anderen Seite natürlich diese Zwänge, die damit verbunden sind, auf immer weniger Fläche immer mehr zu erwirtschaften, um dann auch einfach auf einmal die Erträge zu sichern und auch das eigene Überleben zu sichern. Und das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und beim Thema Boden, wir lernen auch immer mehr dazu. Also die Art und Weise, wie man mit dem Boden umgeht, welche Auswirkungen das hat. Wir haben ja am Anfang schon gehört, es gibt nicht den einen Boden. Und deswegen gibt es auch nicht die eine Generallösung, wie man seinen Boden zu bearbeiten hat. Sondern man muss wirklich schauen, was für einen Bodentyp habe ich, welche Historie hat er auch, worauf muss ich da besonders achten und was will ich mit dem Boden eigentlich anfangen. Das ist eben dieses Bodenbewusstsein, das geht vom eigenen Garten eben bis auf den Acker, dass man sich erstmal damit vertraut macht, was für einen Boden habe ich vor mir, was kann der und was will ich von ihm haben. Und dann wirklich ja maßgeschneidert, zielgruppenspezifisch, dann schauen, mit welchen Maßnahmen kann ich das erreichen. Und da ist die regenerative Landwirtschaft eben jetzt auch ein ja so neuer Ansatz gar nicht mal, aber er hat jetzt dieses schöne Schlagwort, wo auch momentan unheimlich viel passiert. Und da eben auch dieser Fokus gesetzt wird, den lebendigen Boden zu erhalten. Denn das macht es eben aus. Man kann den Boden nicht unendlich mit externem Dünger vollschmeißen und dann funktioniert es irgendwie. Das klappt über eine kurze Zeit, aber die Böden verarmen trotzdem immer mehr. Und für einen ertragreichen, gesunden Boden ist es immer das Zusammenspiel Boden, Pflanze und Bodenorganismen. Also die drei, die müssen ein gutes Teamwork haben und da eben auch diesen Fokus zu setzen, dass es den kleinen Bodenlebewesen gut geht. Also dass die zum Beispiel eben auch genug Futter bekommen, dass die ihre Aufgaben im Untergrund dann erledigen können. Und das ist gerade in der Landwirtschaft jetzt auch einfach ein wichtiger Punkt, dass man schaut, wie kriegt man das optimal hin? Und da gibt es eben auch regionale Unterschiede. Also das, was jetzt in Norddeutschland funktioniert, muss nicht gleich übertragen werden können auf einen Boden irgendwo in Bayern.
Aber die sind schon im Austausch und man experimentiert und das ist ja auch was mir Hoffnung macht. Und jetzt aus der gesundheitlichen Perspektive, ich bin ja auch ein Podcast für Gesundheit und Bewusstsein, was unsere Ernährung angeht, wenn man jetzt denkt so, ja, das betrifft mich ja alles eher so sekundär und so, aber das, was auf dem Teller, also das kriegt ja auch nur die Nährstoffe und die Mineralien, wenn die aus dem Boden kommen. Also die müssen ja irgendwo herkommen. Und wenn die Böden ausgelaugt sind und da kann die Paprika oder die Tomate noch so saftig und schön aussehen, aber da ist nicht mehr so wahnsinnig viel drin oder zumindest weniger, als es früher mal der Fall war. Und deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass wir da total nachhaltig dran gehen, weil sonst haben wir so das Gefühl, dass wir Dinge zu uns nehmen, aber es liefert einfach nicht mehr den Kraftstoff und die Energie, die es mal vor 20, 30 Jahren geliefert hat. Finde ich ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja, wir waren schon beim Tod, wir waren schon beim kleinen Kind, aber selbst als Erwachsene haben wir ja von Punkt zu Punkt mal wirklich Kontakt zum Boden. Also ich habe es zum Beispiel, wenn ich Mountainbike fahre und mal in der Kurve mal wieder wegrutsche, dann habe ich direkten Kontakt zum Waldboden, ist es meistens. Aber viele freuen sich ja, jetzt ist ja die Festivalzeit da draußen im Sommer. Du hast ein ganzes Kapitel dem Festival Boden gewidmet, wo die Menschen ja dann auch wirklich mit strahlenden Gesichtern, offenbar, ich kann das nie so ganz nachvollziehen, aber wahrscheinlich macht es großen Spaß, dann zu zelten im Matsch und sich zu wälzen im Matsch. Offenbar ist da schon auch so eine Sehnsucht vom Mensch, sich da mal wieder so richtig reinzuwerfen.
Zumindest sieht es auf vielen Fotos von den Festivalgeländen dann so aus, weil häufig kommt ja Festivalsaison und zumindest ein Regenschauer irgendwie zusammen. Und dann spielt es natürlich auch eine große Rolle, wie die Bodenverhältnisse sind. In meinem Buch habe ich jetzt mal den Boden aus Wacken zu Wort kommen lassen. Mhm. Und der hat da natürlich ja schon eine ganze Menge mitgemacht. Wenn tausende Musikfans dann über das Gelände stapfen und mit der Musik auf- und abspringen, bleibt nicht ohne Folgen, sagen wir es mal so. Es hinterlässt Spuren sowohl auf den Körpern der Menschen und den Klamotten und Zelten, aber auch im Boden natürlich selber. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo sich Mensch und Boden dann nochmal sehr, sehr nahe kommen.
Und wenn Mensch und Musiker wieder abgezogen sind, hat dann der Boden auch Chance, das wieder wegzustecken? Ist der dann in der Lage, sich wieder zu regenerieren nach so einer Großveranstaltung?
Ja, das hängt auch vom Bodentyp wieder ab. Und auch von der Bodenart. Also ganz vereinfacht gesagt, wenn man jetzt einen sandigen Boden hat, der hat ein relativ stabiles Gerüst. Wenn man einen tonigen Boden hat, der ist, ja, man kennt es ja auch, toniger Boden ist ein bisschen wie Kinderknete, der lässt sich sehr leicht zusammendrücken. Und je nachdem, wie die eigenen Kräfte des Bodens sind, mit solchen physikalischen Beanspruchungen umzugehen, erholt er sich dann auch mal schneller oder mal nicht so schnell. Und in der Bodenwelt ticken die Uhren ohnehin anders als bei uns Menschen. Also da müssen wir dem Boden schon ein bisschen mehr Zeit geben als nur wenige Wochen. Und um so einen verdichteten Boden wieder aufzulockern, da können Regenwurm und tiefwurzelnde Pflanzen helfen. Manchmal auch mechanisch eine Lockerung. Aber es dauert einfach, bis sich da so ein natürliches Bodengefüge dann wieder etabliert hat und dass im nächsten Jahr der Boden an der Stelle wieder so funktioniert.
Du hast gerade den Regenwurm genannt, ne? Das fand ich auch spannend in deinem Buch, dass der Regenwurm gar nicht vom Regen kommt, sondern von sich Regen. Also der Regenwurm wurde zum Regenwurm. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie habe ich mein Leben lang gedacht, es kommt vom Regen und ist es gar nicht. Ich sammle manchmal Regenwürmer, wenn es frisch geregnet hat, draußen auf der Straße auf und setze sie in meinem Garten. Ist das eine gute Idee?
Absolut. Also je mehr Regenwürmer im Boden unterwegs sind, desto besser im Prinzip. Das lockt vielleicht auch die Maulwürfe an. Also falls dann doch nochmal bei euch der Maulwurf auftaucht, ist es aber auf jeden Fall ein Prädikat für einen gesunden und vor allem leckeren Boden. Denn der Maulwurf mag eben am liebsten die Regenwürmer. Und die Regenwürmer sind wirklich, ja, also das Beste, was einem Boden passieren kann. Also einmal die Röhren, die sie da durchziehen, die verbessern auch, wenn es zum Beispiel stark regnet, dass das Wasser schneller versickern kann. Und die Regenwürmer sind den ganzen Tag damit beschäftigt, eben angemodertes Pflanzenmaterial zu fressen, zu verdauen und eben ihre Hinterlassenschaften im Boden dann auch zurückbleiben zu lassen. Und das ist aber der beste Dünger, den man sich wünschen kann. Also die Regenwürmer sind so kleine Tiefbauingenieure, die einmal den Boden lockern und gleichzeitig düngen und das Ganze auch noch vermischen. Und je mehr Regenwürmer da am Werk sind, desto besser. Und wenn man den nachher in die Hand nimmt und wirklich so einen lockeren, krümeligen Boden hat, das ist eigentlich so das Beste, was einem Boden passieren kann.
Ja, wunderschön. Versickerung hast du auch gerade gesagt. Und das ist ja ein Problem, Stichwort Klimawandel und von CO2 haben wir noch gar nicht gesprochen. Man kann so unglaublich viele Fässer aufmachen, wenn man über den Boden spricht. Das wird mir gerade bei dem Gespräch wieder unglaublich klar. Aber in Zeiten von Starkregen, in Zeiten von Hochwasser, in Zeiten von Sturzfluten ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens ja eine Riesenwaffe gegen dieses zu schnell kommende Wasser. Und auch hier sehe ich, wenn ich durch die Neubaugebiete Deutschlands mir so angucke, Versiegelung, nach wie vor große Hofeinfahrten, große versiegelte Flächen, das ist doch nicht schlau, oder? Wir sollten doch selbst wenn wir den Einfluss, den wir haben können, indem wir selbst gestalten, wäre es doch schlauer, zumindest den Boden offen zu lassen. Man kann es ja pflastern mit Steinen, also dass man dann Ränder hat. Aber all das sind ja nur, also es sind ja natürlich immer nur kleine Maßnahmen, aber in Summe ist das doch dann auch schon wieder total wichtig. Oder überschätze ich das, unterschätze ich das, sehe ich das irgendwie falsch?
Absolut richtig. Also gerade das Thema Versiegelung, Flächenverbrauch, das ist eins der zentralen Themen auch bei uns in Deutschland, weil wir bauen unheimlich gerne und immer in die Breite und am liebsten auf der grünen Wiese. Aber jedes Stück Land, das wir in Deutschland haben, das hat immer unterschiedliche Interessen. Also jeder, je nachdem, wie man fragt, ne, da wollen wir was drauf bauen, da wollen wir einen Acker drauf anlegen, das soll der Versickerung dienen, das soll dem Naturschutz dienen. Boden hat immer unheimlich viele Interessensgebiete, die es da vereint. Und gerade das Thema ist auch nicht neu mit der Minimierung der Versiegelung. Man wollte schon länger auf dieses Maß reduzieren auf nur 30 Hektar pro Tag. Und wir sind immer noch bei 50, 55 Hektar pro Tag, die jeden Tag eben neu für Siedlung und Baumaßnahmen beansprucht werden. Und das sind natürlich Flächen, die sind dann erstmal verloren. Und meistens wird dann eben auch pflegeleicht versiegelt, also dass man eben dann nachher keine Arbeit mehr mit hat. Sprich Asphalt oder Betondecke. Darunter lebt dann auch erstmal nicht mehr so viel. Aber gerade wenn es dann Starkregenereignisse gibt, und das hat man jetzt ja auch gerade in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn diese Fläche an Boden nicht mehr zur Verfügung steht, denn Böden sind gigantische Speicher für Wasser. Aber nur dann, wenn das Wasser natürlich auch von oben den Weg in sich hineinfindet oder eben über entsprechend dimensionierte Kanalsysteme, dass dieser Bodenspeicher nicht zur Verfügung steht. Und je mehr wir versiegeln, desto mehr berauben wir uns selber dieser Funktion und haben dann im schlimmsten Fall immer häufiger damit zu tun, dass die Keller volllaufen oder eben ganze Straßenzüge dann unter Wasser gesetzt sind. Und das ist so ein Aspekt, der in einigen Städten jetzt auch schon verstärkt berücksichtigt wird. Das Stichwort Schwammstadt greift da häufiger um sich, dass man eben versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Also, dass man da einen guten Kompromiss findet. Auf der einen Seite eine befestigte Oberfläche, auf der wir gehen und fahren können, parken können, wie auch immer. Aber dass diese Decke trotzdem wasserdurchlässig ist und der Untergrund einer Stadt als Wasserspeicher weiterhin genutzt werden kann. Denn das ist, wie gesagt, also Böden sind da enorme Speicher. Wenn man sich vorstellt, ich stehe jetzt hier auf einem Quadratmeter und darunter kann im besten Fall die Menge aus einer ganzen Badewanne an Wasser gespeichert werden. Das nur unter einem Quadratmeter. Wenn man sich das natürlich an so einem ganzen Straßenzug oder entlang eines Flusses vorstellt, da hat man ein enormes Potenzial.
Mhm. Und das macht es, glaube ich, auch sehr deutlich, was so ein paar Quadratmeter im eigenen Hof bedeuten, die man eben nicht komplett versiegelt, sondern offen lässt. Das gerade mit einer Badewanne kann man sich das sehr, sehr schön vorstellen. Ich glaube, viele Menschen können sich vorstellen, dass der Boden ein guter Wasserspeicher sein kann. Der Zusammenhang zu CO2 ist, glaube ich, vielen Menschen noch nicht so klar. Man denkt da vielleicht, hat man schon mal vom Meer gehört, von Wasserspeicher, von CO2 oder was. Aber der Boden ist ja ein gigantischer CO2-Speicher. Kannst du uns das vielleicht noch mal in kurzen Worten klar machen, wie das funktioniert und wie das zusammenhängt?
Ja, die Böden sind nach den Meeren die größten CO2-Speicher überhaupt. Also das sind nicht die Wälder, wo man auch häufig dran denkt, sondern tatsächlich sind die Böden auf Platz 2, direkt nach den Meeren. Und das liegt zum einen daran, dass Böden in großen Teilen der Welt eben auch eine Humusschicht haben, der besagte Oberboden, wo eben Humus ist abgestorbenes organisches Material, was zum Großteil auch aus CO2 besteht. Und ganz bekannte Vertreter von diesen Böden sind zum Beispiel die Moore. Also auch Moore sind Böden, extrem organische Böden. Und die haben halt einfach ein enormes Speicherpotenzial. Aber da ist einfach auch jetzt schon ganz viel drin, wo wir gerade mit zum Thema Moorschutz jetzt auch gut daran tun, zuzusehen, dass dieser Kohlenstoff unten im Boden auch vorhanden bleibt. Und der Oberboden, der zieht sich flächenhaft einfach über die ganze Welt. Also der Großteil unserer Erdoberfläche ist ja auch von Boden bedeckt. Nicht alle haben eine dicke Humusschicht, aber der Großteil. Und da ist eben wirklich unheimlich viel Speicherpotenzial oder eben auch schon vorhanden gespeichert an Kohlenstoff. Also diese Kombination Boden und ja, Boden ist im Prinzip der wichtigste Verbündete, wenn es auch um den Klimaschutz geht oder um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels vielmehr.
Wenn ich als Hörender dieses Podcasts jetzt so ein bisschen meine Liebe entdecke zum Boden, wenn wir beide, liebe Sonja, das geschafft haben, da das Herz ein bisschen zu öffnen für unseren Nachbarn, wie du ihn so schön im Boden nennst, was haben wir für Hebel als Privatmenschen? Wo sagst du, was wären aus deiner Sicht so die drei besten Sachen, die wir für unseren Nachbarn machen könnten?
Alles steht und fällt mit dem Bewusstsein. Also wirklich mit einem bewussten Auge draußen einmal schauen, wo lebe ich eigentlich? Auf welchem Boden lebe ich? Dass man den Boden auch mal, wenn man, angenommen, man hat jetzt einen eigenen Garten oder man kann auch draußen in der Nachbarschaft einfach mal schauen, in öffentlichen Beeten, wie viel Boden finde ich überhaupt? Wie viel auch bewachsene Bodenoberflächen im besten Fall? Oder ist alles versiegelt? Wohne ich in einer komplett grau betonierten Gegend? Dass man einfach mal schaut, wo finde ich Boden und sich bewusst macht, in welcher Umgebung lebe ich eigentlich. Und dann im zweiten Schritt schaut, was für ein Boden ist das eigentlich, wenn ich den jetzt anfasse. Also Boden ist eigentlich immer was, so ein Fest für alle Sinne. Man kann sich den anschauen, man kann ihn vor allem auch fühlen. Fühle ich Sandkörner? Glitzert der Boden? Kann ich ihn kneten? Sind da Steine drin? Wie riecht Boden überhaupt? Das ist auch so ein Aspekt, gerade beim Waldboden, dieser tolle Waldgeruch oder wenn es geregnet hat im Sommer.
Wunderschön.
Ja. Das sind die Bodenbakterien, die da auch eine ganz große Rolle spielen. Und sich einfach über die eigenen Sinne erstmal dem Thema, ja, wie mit so einer kindlichen Leichtigkeit sich dem Thema erstmal nähern und darüber auch sprechen. Das ist eben das, was ich auch versuche mit meinem Buch oder mit dem Hörbuch, je nachdem, was man da gerne, wie man sich dem Thema lieber nähern möchte, dass es erstmal so langsam ins Bewusstsein der Leute sickert und dass man dann drüber spricht und guckt, wo betrifft mich das Thema eigentlich? Und wie gesagt, das fängt eben beim Frühstücksteller an, beim Feierabendbier, bei der Tafel Schokolade, dass man auch guckt, wo ist mein Essen eigentlich gewachsen? Eine Neugier entwickelt, auf welchem Boden sind meine Kartoffeln gewachsen, kommen die Radieschen her, wie auch immer. Dass man einfach mal schaut, kriege ich das raus? Und gerade wenn man jetzt in einer Gemeinde zum Beispiel wohnt, auch mal schaut, wie sind da die Planungen? Soll hier noch mehr versiegelt werden? Gibt es große Bauprojekte? Wird bei mir in der Nachbarschaft gebaut? Gibt es eine Baustelle, wo ich mal einfach einen Blick in den Untergrund riskieren kann? Einfach da mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte zum Beispiel meinen eigenen Kompost herstellen. Das ist auch wieder Thema Kohlenstoff und Klimawandel, dass man eben selber schaut, na, vielleicht kann ich meinen Boden sogar noch ein bisschen aufpeppen, noch ein bisschen mehr für die Humusgehalte tun. Oder auch selber entsiegeln. Jeder Quadratmeter zählt im Prinzip. Also, dass jeder kleine Schwamm irgendwo wieder funktionieren kann. Und auch wenn man zu Hause, will man natürlich auch nicht. Also, hier hat es vorgestern bei uns extrem geregnet und die Wassermassen strömten zum Teil dann wirklich auch Richtung Keller. Und das passiert eben oder lässt sich zumindest eindämmen, wenn man mehr offene Bodenflächen hat, wo das Wasser schnell versickern kann.
Ich würde gerne noch meinen persönlichen Lieblingshack ergänzen. Barfußlaufen zwischendurch mal. Ich finde beim Barfußlaufen, das habe ich gerade wieder, ich war gerade auf einer dreitägigen Veranstaltung und das Erste, was ich morgens gemacht habe, weil da auch einfach wunderschöner Boden war, da wo ich war, Schuhe aus, Socken aus und barfuß laufend und spüren, weil man dann auch wieder mal wirklich direkten Kontakt, also das ist ja auch sowas in unserer modernen Welt, ne, dass wir immer mit Schuhen oder sogar hohen Schuhen, also du hast schon von der Entfernung des Bodens gesprochen, vorhin. Das ist was, das fehlt uns manchmal, dieser direkte Kontakt, dieses Spüren, dieses Fühlen. Und darf es vielleicht so noch als kleine Ergänzung von mir, mach das mal, wenn du das hörst. Zieh mal Schuhe aus, zieh mal Socken aus und lauf mal auf einem schönen Waldboden oder auf einer Wiese, wo es sich anbietet, wo es vielleicht jetzt nicht direkt steinig ist, weil sonst macht es keinen Spaß am Anfang. Die Füße gewöhnen sich mit der Zeit daran. Also da macht man im wahrsten Sinne des Wortes Fortschritte. Aber wir haben ja nun mal alle sehr empfindliche Füße, weil wir sie halt immer in Schuhe stecken. Da haben wir ein bisschen Henne-Ei. Deswegen erstmal auf einer schönen Wiese. Und dann verbindet man sich so richtig, richtig schön. Das macht auch geistig, also aus meiner Sicht, also war meine persönliche Erfahrung, macht was mental mit einem. Gibt eine Folge, da habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt in der Heldenstunde, die heißt, wie heißt sie denn? Aber es hatte was, ich hab Wissenschaft oder Esoterik als Untertitel gehabt. Also zu dem Zeitpunkt war Barfußlaufen auf dem Boden, hatte für mich noch eine Frage der Esoterik. Da kann ich heute nur drüber lachen, weil es einfach auf so vielen Ebenen super gesund ist, das zu tun. Und das wird auch wahrscheinlich jeder Fußdoktor sagen, dass es gesund ist, wenn man jetzt nicht ganz spezielle Krankheiten hat, barfuß über den Boden zu laufen. Also macht das gerne mal.
Absolut. Also einfach um dieses Boden fühlen, also sich da einfach auch drauf einlassen, einmal zu fühlen. Es gibt ja auch diese Barfußpfade. Das ist auch ganz spannend. Einfach da nochmal diese unterschiedlichen Untergründe einfach wahrzunehmen mit den Füßen. Und man trainiert ja auch die Muskulatur ganz anders. Wenn man länger barfuß gelaufen ist, dann merkt man erstmal, wie verwöhnt manchmal die Füße sind, wenn die so lange in Schuhen gesteckt haben. Also das aktiviert natürlich dann auch die Muskulatur und die Durchblutung nochmal ganz anders.
Total. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich längere Zeit barfuß gelaufen bin und zwinge dann meinen Fuß wieder in den Schuh rein, dann hat er da gar keinen Bock drauf. Also er hat wirklich keinen Bock drauf. Er sagt, warum? Ja, weil wir das halt hier so machen in unserer Zivilisation und ich jetzt nicht hier barfuß in die Bank reinlaufen will. Sorry dafür. Ja. Sonja, das war doch ein sehr, sehr schöner Ausflug in die Welt des Bodens. Aus deiner Sicht fehlt noch irgendwas? Haben wir noch was ganz Wichtiges nicht besprochen, was dir noch auf der Seele liegt?
Wir könnten noch Stunden weitersprechen.
Wahrscheinlich.
Das Thema Boden ist wirklich, wirklich vielfältig, aber ich glaube, wir haben erstmal einen ganz guten Überblick gegeben und hoffentlich die Leute auch neugierig gemacht, jetzt demnächst mal mit einem ganz anderen Blick unterwegs zu sein und auch bewusst nach unten zu schauen.
Total. Ich kann auf jeden Fall nochmal super gerne dein Buch empfehlen, Die Stimme des Bodens, alles über unseren sonst so stillen Nachbarn. Und du hast schon gesagt, seit gar nicht allzu langer Zeit jetzt auch als Hörbuch zu hören für diejenigen, die nicht so dem Buch zugeneigt sind. Und wer noch ein bisschen mehr über Boden hören will, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es gibt einen Podcast, der heißt The Cure, den fand ich wahnsinnig spannend, vom öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Da geht es um das Thema Antibiotika und Antibiotikaresistenz. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte von einem Wunderheiler, der irgendwann mal gelebt hat und dessen Grab verehrt wird. Und dann gibt es einen Wissenschaftler, der den Boden dieses Grabes untersucht und da multiresistenzfähige, jetzt wird's schwammig in meiner Erinnerung, aber es ist mega, mega spannend gemacht. Das heißt The Cure, das verlinke ich euch auch mal, wie natürlich auch die Webseite zur Sonja und auf Spotify auch zu hören. Dein Hörbuch?
Ja, also auf allen bekannten Plattformen, genau.
Dann verlinke ich das auch nochmal direkt auf Spotify und dann beschäftigt euch mal ein bisschen mit dem Thema Boden, denn davon hängen wir tatsächlich viel, 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 viel mehr ab, als uns das allen bewusst ist. Liebe Sonja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und diese wunderbaren Einblicke in unseren stillen Nachbarn.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Alex.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.